Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Theo Gers im Studio. Und unser Themenschwerpunkt heute ist eindeutig die Ukraine. Morgen werden die Staats- und Regierungschefs der EU über weitere Militärhilfen beraten. Heute hatte Olaf Scholz im Bundestag dazu eine klare Botschaft an Wladimir Putin. Der solle sich nur nicht verrechnen. Die EU werde nicht nachlassen bei den Hilfen für Kiew. Um die zu finanzieren, will die EU jetzt an die Zinserträge ran, die auf eingefrorene russische Vermögen anfallen. Sie will aber auch die Zollvergünstigungen für ukrainische Agrarprodukte beschneiden. Mehr zu all dem gleich. Einige weitere Themen. Der Geheimnisverrat im Verteidigungsausschuss erhitzt weiter die Gemüter. Nun ist aber auch noch ein anderer Vorwurf hinzugekommen. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP, hat der SPD Appeasement-Politik vorgeworfen, also Erfüllungspolitik gegenüber Wladimir Putin. In der Ampel hebt das nicht gerade die Stimmung. Und das Bundeskabinett steigert die Vorfreude auf die Fußball-Europameisterschaft. Im Sommer darf beim Public Viewing auch nach 22 Uhr gejubelt werden, wenn es denn beim deutschen Team etwas zu bejubeln geben sollte. Doch zunächst zu den wirklich ernsten Themen dieses Tages, zur Regierungserklärung von Olaf Scholz. Aus dem Bundestag berichtet Jörg Münchenberg.
Es war ein breites Themenfeld, das der Kanzler in seiner Regierungserklärung vor dem EU-Gipfel im Bundestag ausgebreitet hatte. Krieg in der Ukraine und im Gazastreifen, Migrations- und Wirtschaftspolitik, Erweiterung der EU bis hin zu einem kleinen innenpolitischen Schlenker zur Rentenpolitik. Aber im Kern ging es Olaf Scholz, SPD, vor allem um eines: die Geschlossenheit der EU angesichts der schwierigen weltpolitischen Lage und der Bedrohung durch Russland.
Wir stehen zusammen, Deutschland und Frankreich, das Weimarer Dreieck, die gesamte Europäische Union. Und das ist auch die Botschaft, die wir mit all diesen Entscheidungen nach Russland aussetzen. Wenn der russische Präsident glaubt, dass er diesen Krieg nur aussitzen muss und wir schwächeln werden in unserer Unterstützung, dann hat er sich verrechnet. Russland ist nicht stark. Es kann nicht darauf spekulieren, dass wir nachlassen mit unserer Unterstützung. Wir werden sie so lange fortsetzen, wie erforderlich.
Dennoch appellierte der Kanzler erneut an die europäischen Partner, die Ukraine stärker militärisch zu unterstützen. Gleichzeitig lobte er die tschechische Initiative zum Ankauf von 800.000 Artilleriegeschossen über Drittstaaten außerhalb der EU sowie die Überlegungen seitens der EU-Kommission, Zinserträge von eingefrorenen russischen Vermögen für die Ukraine-Hilfe zu nutzen.
Ich finde richtig, dass wir die Windfall Profits nutzen. Das muss einmal zuerst gesagt werden, denn die Frozen Assets liegen da nicht nur da, sie erwirtschaften Erträge, was nicht vorgesehen war, und die nutzen wir jetzt für den Verteidigungskampf der Ukraine.
Kein Wort verlor der Kanzler jedoch über die anhaltende Diskussion zur Weitergabe von Taurus-Marschflugkörpern und zu den umstrittenen Äußerungen von SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich, den Konflikt in der Ukraine einzufrieren. Scholz hatte die Taurus-Debatte gestern als lächerlich und peinlich bezeichnet. Unionsfraktionschef Friedrich Merz griff das dankbar auf.
Was meinen Sie mit lächerlich? Ist das Ihr Fraktionsvorsitzender? Sind das die Grünen? Ist das die FDP oder ist das der Zustand Ihrer Koalition, Herr Bundeskanzler?
Der anhaltende Streit über die Ukraine-Hilfen wird zunehmend zur Belastung für die Koalition. Auch das wurde in der heutigen Debatte mehr als deutlich. Denn auch Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge reagierte auf die gestrigen Bemerkungen des Kanzlers hörbar angefasst.
Die Lage in der Ukraine wird schlimmer und schwieriger. Deswegen ringen wir miteinander darum, wie wir die Ukraine noch besser unterstützen werden. Und deswegen kann ich als Fraktionsvorsitzende der Grünen Bundestagsfraktion sagen, dass wir als Grüne damit weitermachen werden. Da ist nichts lächerlich dran, wie manche meinen. Das ist keine Debatte, die man an irgendeiner Stelle beenden kann.
Die Vielstimmigkeit innerhalb der Ampel in Sachen Ukraine. Eine Steilvorlage natürlich für Friedrich Merz, der daraus die Führungsschwäche des Kanzlers ableitete.
Wer aber als Bundeskanzler im eigenen Land nicht in der Lage ist, eine Regierung zusammenzuhalten und zu führen, der kann auch die Führungsverantwortung nicht wahrnehmen, die in der Europäischen Union eigentlich von einem Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland zu Recht erwartet wird. Und das ist Ihr Problem, das Sie im Gepäck haben, wenn Sie morgen und übermorgen, Herr Bundeskanzler, in Brüssel sind.
AfD und Linkspartei forderten wiederum ein Ende des Krieges in der Ukraine und einen Stopp der europäischen Waffenlieferungen. Kriegstreiberei und Kriegsrhetorik bestimmten den Ton in Brüssel und Berlin, erklärte etwa Alice Weidel. Das brachte der Fraktionsvorsitzenden der AfD eine Rüge von Vize-Bundestagspräsidentin Katrin Göring-Eckardt ein.
Bange machen gilt nicht. Russland ist nicht so stark, wie es vorgibt zu sein. Die Botschaft des Kanzlers vor dem EU-Gipfel und die Reaktion darauf fasste Jörg Münchenberg zusammen. Wie sehr die Ukraine auf weitere Militärhilfen aus der EU angewiesen ist, zeigen die jüngsten Angriffe auf Kharkiv und die Region Sumy. Es sind die heftigsten seit fast einem Jahr. Aus Kiew, Andrea Bär.
Kharkiv liegt rund 30 Kilometer entfernt von der ukrainisch-russischen Grenze und wird praktisch täglich von Russland aus angegriffen. Am Mittwoch um die Mittagszeit wurden in der zweitgrößten Stadt der Ukraine mindestens 3 Menschen durch eine russische Rakete getötet und mindestens 5 verletzt. Mehrere Gebäude wurden getroffen und nach Angaben der Polizei konnten bisher nicht alle Toten geborgen werden. Alle Opfer seien Zivilisten und Mitarbeiter eines Unternehmens gewesen. Der Leiter der Region Militärverwaltung Oleg Sinigubov schrieb auf Telegram, bis zu 10 Menschen könnten noch unter den Trümmern der zerstörten Gebäude liegen. Auch ständige russische Angriffe auf Ortschaften in der Region Sumy im Nordosten des Landes bereiten der Ukraine Sorgen. Das Gebiet hat eine rund 400 Kilometer lange Staatsgrenze mit Russland. Und der Sprecher einer Brigade vor Ort sagte, seit letzter Woche erlebe die Region Sumy vielleicht die schwierigste Zeit seit April 2022. Damals wurde die russische Armee aus der Region vertrieben. Präsident Volodymyr Selenskyj erklärte, seit Monatsbeginn habe Russland mehr als 200 Bomben auf das Gebiet abgeworfen. Mehr als 20 Dörfer entlang der Grenze wurden bereits evakuiert und das ukrainische Militär ist nun vor Ort.
Andrea Bär berichtete aus der Ukraine. Und es klang vorhin bei Olaf Scholz schon an. Wenn morgen die weitere Militärhilfe für die Ukraine im Mittelpunkt des EU-Gipfels steht, dann muss auch eine weitere damit zusammenhängende Frage beantwortet werden, die der Finanzierung. Da wird die EU nun immer weniger zimperlich. Sie will an russische Vermögen ran, genauer an die Zinsen, die auf diese Vermögen anfallen. Aus Brüssel, Klaus Remme.
Unmittelbar nach Kriegsausbruch im Februar 2022 wurden im Westen russische Zentralbankreserven in Höhe von rund 260 Milliarden Euro beschlagnahmt. Etwa 210 Milliarden davon liegen in der EU fest, ein Großteil davon in Belgien. Was damit geschehen soll, ist nach wie vor umstritten. Doch geht es nach der EU-Kommission, dann sollen wenigstens die Erträge dieses Vermögens der Ukraine zugutekommen. In einem ersten Schritt wurde am 15. Februar bereits entschieden, diese Erträge, rund 2,5 bis 3 Milliarden Euro jährlich, auf einem Sperrkonto zu sammeln. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell bestätigte jetzt den Vorschlag der Kommission, 90% dieser Erträge für die Finanzierung von Waffen und Munition für die Ukraine zu nutzen.
I hope that we can reach an agreement soon. And change banknotes into weapons.
Ich hoffe, dass wir schnell entscheiden und Banknoten zu Waffen werden, so Borrell an der Seite des ukrainischen Ministerpräsidenten Denis Schmyhal in Brüssel. Seit Monaten prüfen Juristen die rechtlichen Risiken dieses Schritts. Anders als das Vermögen selbst handelt es sich bei den Erträgen nicht um russisches Eigentum. Diese Meinung hat sich jetzt durchgesetzt, sondern um Gelder, die allein durch die Sperrung des Vermögens angefallen sind, klassische sogenannte Windfall Profits, unerwartete Gewinne, die, so das Konzept, mit einer Pflichtabgabe belegt werden können. Über diese Abgabe, die bis knapp an 100% gehen könnte, sollen die Erträge abgeschöpft werden. 90% sollen dann in die Europäische Friedensfazilität fließen, das Instrument, mit dem die EU seit Kriegsbeginn Waffen- und Munitionskäufe mitfinanziert. 10% sollen demnach für die Behebung von Kriegsschäden und den Aufbau der ukrainischen Rüstungsindustrie verwendet werden. Die Staats- und Regierungschefs werden sich morgen beim EU-Gipfel mit dem Vorschlag beschäftigen. Einstimmigkeit ist vonnöten. Ungarn oder bündnisfreie Staaten wie Malta und Irland könnten Einwände erheben. Aus ukrainischer Sicht ist die Abschöpfung der Erträge des russischen Vermögens nur ein erster Schritt. Denis Schmyhal forderte in Brüssel die Verwendung des gesamten Vermögens.
Europe and the world need an effective precedent for making the aggressor pay a heavy price for the destruction it has caused.
Europa und die Welt brauchen einen echten Präzedenzfall für die Verpflichtung eines Aggressors, für die verursachte Zerstörung einen hohen Preis zu zahlen, so Schmihal in Brüssel. Wenn der Kommissionsvorschlag ohne große Zeitverzögerung umgesetzt wird, könnte die Ukraine schon in wenigen Monaten eine erste Auszahlung erwarten.
Die EU will Zinserträge auf russische Vermögen zur Finanzierung der Ukraine-Hilfe nutzen, Klaus Remme berichtete. Während hier also bei den Hilfen bildlich gesprochen weiter Gas gegeben wird, tritt dieselbe EU gleichzeitig woanders auf die Bremse. Denn natürlich könnte sich die Ukraine das Geld für den Krieg zumindest teilweise auch selbst verdienen, etwa durch den Export ukrainischer Produkte. Doch da reagieren vor allem die Landwirte in Europa äußerst empfindlich. Sie sehen in ukrainischem Getreide nicht das Vehikel, mit dem die Ukraine Geld für Waffen oder Munition verdienen könnte, sondern sehen darin eine neue ungeliebte Konkurrenz, die ihnen die Preise kaputt macht. Und so werden die Möglichkeiten der Ukraine, über Agrarprodukte selbst Geld zu verdienen, jetzt beschränkt. Benedikt Kaninski.
Die EU will die europäische Landwirtschaft unterstützen und dazu wieder Zölle auf hohe Mengen bestimmter Agrarprodukte aus der Ukraine einführen. Die Unterhändler der EU-Staaten einigten sich darauf in der vergangenen Nacht. Konkret geht es laut dem Europäischen Parlament um Eier, Geflügel, Zucker sowie Mais, Hafer, Grütze und Honig. Dafür soll es in Zukunft ein bestimmtes Kontingent geben, das zollfrei in die EU verkauft werden darf. Steigen die Importe darüber, werden Zölle erhoben. Weizen soll zunächst weiter ohne Beschränkungen verkauft werden können. Die Kommission beobachtet bei dem Thema die Verkaufszahlen und könnte im Falle eines starken Anstiegs im Vergleich zu den Vorjahren innerhalb von 14 Tagen eingreifen. Daniel Caspari, Vorsitzender der CDU-CSU-Gruppe im EU-Parlament, ist zufrieden mit den vorgeschlagenen Beschränkungen.
Wir wollen auf der einen Seite der Landwirtschaft in der Ukraine weiter helfen. Wir wollen zum Zweiten die globale Nahrungsmittelversorgung sicherstellen. Aber zum Dritten war es nie gedacht, dass diese landwirtschaftlichen Produkte in der Menge den europäischen Markt fluten und damit unsere heimische Landwirtschaft vor Probleme stellen. Deshalb ist der jetzt gefundene Kompromiss ein sehr guter Weg, um die Interessen unserer Landwirtschaft, aber auch die Interessen der weltweiten Nahrungsmittelversorgung und der ukrainischen Landwirtschaft möglichst unter einen Hut zu bringen.
Die Regeln sollen ab Juni in Kraft treten und ein Jahr gelten. Vorher müssen sie allerdings noch vom Europäischen Parlament und den EU-Staaten abgesegnet werden. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hatte die EU die Zölle zunächst ausgesetzt, um die ukrainische Wirtschaft zu stärken. Zuletzt hatte es vor allem aus Polen scharfe Kritik aus der Landwirtschaft an der ukrainisch-europäischen Handelspolitik gegeben. Die polnischen Bauern haben auch heute landesweit Protestaktionen durchgeführt. Die Grünen-Europaabgeordnete Viola von Kramon sieht in den geplanten Zöllen allerdings einen Widerspruch zur Unterstützung der Ukraine.
Es ist extrem bedauerlich, dass die EU hat sich erpressen lassen von denen, die am lautesten schreien. In diesem Sinne, glaube ich, ist das sehr viel auch dem polnischen Wahlkampf, anderen Wahlkämpfen geschuldet, auch dem europäischen Wahlkampf geschuldet. Und ich finde es sehr bedauerlich, dass wir nicht das, was wir jeden Tag proklamieren, Solidarität mit der Ukraine hochhalten, auch wirklich leben. Ich halte das für einen vollkommen falschen Schritt und würde mir wünschen, dass es ein anderes Ergebnis gegeben hätte.
Der ukrainische Premierminister Denis Schmihal zeigte sich auf der Plattform X dennoch zufrieden mit der angedachten Regelung. Dort schrieb Schmihal, man sei dankbar für die unerschütterliche Unterstützung der EU für die Ukraine. Wie genau die zollfreien Kontingente aussehen werden und wie stark sich die Zölle auf die ukrainische Landwirtschaft auswirken könnten, ist noch nicht klar.
Benedikt Kaninski berichtete. Zurück nach Berlin, wo gerade zwei Handlungsstränge dafür sorgen, dass man sich in der Ampel mal wieder gehörig zofft. Der eine beginnt mit der Durchstecherei geheimer Informationen über den Marschflugkörper Taurus aus dem Verteidigungsausschuss, in dem zum fraglichen Zeitpunkt 105 Teilnehmer saßen. So viele hätte die Ausschussvorsitzende Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP, nicht zulassen dürfen, so der Vorwurf. Die aber wehrt sich und legt selbst nach. Strack-Zimmermann wirft, und das ist jetzt der zweite Handlungsstrang, dem SPD-Fraktionschef und der SPD-Appeasement-Politik vor, also Erfüllungspolitik gegenüber Wladimir Putin. Starker Tobak, der für starke Emotionen sorgt. Aus Berlin, Frank Kappelan.
7.15 Uhr, die Informationen am Morgen im Deutschlandfunk. Katja Mast hört zu, als Marie Agnes Strack-Zimmermann über die Überlegungen ihres Fraktionsvorsitzenden spricht, den Krieg einzufrieren. Und später wird klar, wie sehr sich die Sozialdemokratin darüber ärgert, was sie da zur Frühstückszeit zu hören bekommen hat.
Ich übersetze Ihnen das in sozialdemokratische Impeachment-Politik, die uns nie weitergebracht hat.
Das ist ein harter Vorwurf.
Das, was die FDP-Spitzenkandidatin für die Europawahl da losgelassen hat, halte ich für niveaulos und bösartig.
Es sind harte Beschuldigungen unter Koalitionspartnern. Es geht aber nicht nur um Befindlichkeiten innerhalb der Ampel. Es geht um Geheimnisverrat aus einer Sitzung des Verteidigungsausschusses. Immer wieder komme es dazu, dass Vertrauliches durchgestochen wird, räumt Strack-Zimmermann ein. Auch dieses Eingeständnis empört Katja Mast. Denn natürlich hätte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses die Möglichkeit gehabt, den Kreis der Teilnehmer zu begrenzen. Jedenfalls betont die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion,
dass es völlig normal ist, dass eine Ausschussvorsitzende nach dem Prinzip need to know, also wer muss es wissen, verpflichtet ist, die Ausschussteilnahme zu steuern.
Mast gibt damit ihrer Parteifreundin recht, Bärbel Baas, der Bundestagspräsidentin, die sich darüber wundert, dass mehr als 100 Teilnehmer zugegen waren, als brisante Informationen über den Marschflugkörper Taurus diskutiert wurden.
In dem Raum waren 105 Menschen. Die Besuchertribüne war voll.
Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Abgeordnete der FDP, sieht sich zu Unrecht beschuldigt. Sie könne auch als Ausschussvorsitzende nicht einfach die Leute vor die Tür setzen. Es gehe eben nicht nur um die Mitglieder und ihre Stellvertreter.
Das Gros derer, die dort drin sitzen, ist das Ministerium der Verteidigung, das Auswärtige Amt, das Wirtschaftsministerium, der MAD, der Bundesnachrichtendienst, Kanzleramt, Präsidialamt und die Landesvertretungen. Ich kann als Vorsitzende nicht einfach mal morgen sagen, raus, ab ins Körbchen und raus aus der Sitzung. Das kann ich nicht.
Eine Sprecherin des Bundestages allerdings betont, dass der Kreis der Teilnehmer sehr wohl beschränkt werden kann auf die Personen, die aufgrund ihrer Aufgabenerfüllung von vertraulichen Informationen Kenntnis haben müssten. Es ist das von Katja Mast angesprochene Need-to-Know-Prinzip. Strack-Zimmermann hatte Kritik an ihrer Sitzungsleitung in einem Brief an Bundestagspräsidentin Bärbel Baas zurückgewiesen. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich wiederum hatte die Freie Demokratin dafür kritisiert.
Sie sollte sich schon fragen, warum ein Brief, den sie an die Bundestagspräsidentin exklusiv geschrieben hat, bevor er bei der Bundestagspräsidentin eingetroffen ist, schon einer interessierten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde.
Die Sozialdemokraten sind genervt, auch von einigen Koalitionspartnern. Allen voran offenbar der Kanzler, der die gesamte Debatte über den Taurus-Marschflugkörper so kommentiert hatte.
Die Debatte in Deutschland ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten.
Bundestagspräsidentin Bärbel Baas hat die Ausschussvorsitzenden nun zu einem Gespräch eingeladen, um zu klären, wie das Ausplaudern von Geheimnissen künftig verhindert werden kann.
Datenschutz ist wichtig, aber nicht sonderlich populär. Jeder, der im Internet erstmal alles Mögliche an- oder wegklicken muss, kennt dieses Gefühl. Tatsächlich wird mit Daten aber immer noch viel zu sorglos umgegangen und die Risiken wachsen. Nicht zuletzt durch KI, die künstliche Intelligenz, warnt der Bundesbeauftragte für den Datenschutz in seinem heute vorgelegten Jahresbericht. Aus Berlin, Johannes Kuhn.
Das Jahr 2023 war für den Bundesdatenschutzbeauftragten ein Stück Rückkehr zur Normalität. Immerhin waren die Jahre zuvor durch die verschiedensten Corona-Fragestellungen geprägt gewesen.
Es hat nicht das eine große Thema, sondern viele verschiedene Bereiche, die zeigen, wie sehr wir technologiegetrieben vor großen gesellschaftlichen Umbrüchen stehen.
Bilanzierte Ulrich Kelber bei der Vorstellung seines Tätigkeitsberichts. Der Datenschutz stehe vor vielen Herausforderungen, ob es um neue Gesundheitsdaten und Sicherheitsgesetze hierzulande, den Umgang mit Diensten wie Facebook oder TikTok auf europäischer Ebene oder auch um das Thema künstliche Intelligenz gehe.
Die Regulierung von der künstlichen Intelligenz ist nach wie vor am Anfang. Wir haben jetzt die europäische KI-Verordnung. Nach wie vor ist es unklar, wie die nationale Umsetzung jetzt aussieht. Das muss möglichst schnell entschieden werden.
Dass der Gesetzgeber Kälber und seiner gut 300 Mitarbeiter starken Behörde nicht immer folgt, das ist im 180-seitigen Bericht deutlich zu entnehmen. Beim Bundespolizeigesetz zum Beispiel oder der elektronischen Patientenakte. 2025 erhalten alle gesetzlich Versicherten eine digitale Patientenakte für ihre Befunde, es sei denn, sie widersprechen bei ihrer Krankenkasse. Dies bedeutet einen starken Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung, moniert Kälber. Und kritisiert, was dort alles automatisch digital gespeichert werde, sofern Patienten nicht explizit widersprechen.
Bei der automatischen Speicherung selbst der sensibelsten Gesundheitsdaten, Schwangerschaftsabbrüche, seltene Krankheiten, psychische Erkrankungen besteht nach wie vor dringend Nachbesserungsbedarf, der auch möglich ist, weil die Einigung auf europäischer Ebene Gesundheitsdatenraum diese nationalen Regelungsmöglichkeiten gestattet.
Kritik übte Kälber ebenfalls an Sicherheits- und Anti-Geldwäsche-Gesetzen der Ampel, die in ihrer konkreten Ausgestaltung eine neue Überwachungsdimension bedeuteten. Der langjährige SPD-Bundestagsabgeordnete und Informatiker betonte, Technik und Personal für die Überprüfung der Sicherheitsbehörden sei vorhanden.
Was wir bräuchten, wäre aber die rechtliche Möglichkeit, Datenschutzverstöße zeitnah abzustellen und nicht nur über entsprechende Anordnungen oder Beanstandungen die Öffentlichkeit zu sensibilisieren.
Kälber mahnte die Bundesregierung zudem an, die im Koalitionsvertrag versprochene Überwachungsgesamtrechnung durchzuführen. Das ist die wissenschaftliche Bestandsaufnahme über die Überwachungsbefugnisse, die der Staat bereits jetzt hat. Das Ergebnis dieser Bewertung wird Kälber allerdings nicht mehr als Bundesdatenschützer erleben. Seine 5-jährige Amtszeit lief Anfang des Jahres aus. Kälber hatte zwar eine zweite Amtszeit angestrebt, doch die SPD-Bundestagsfraktion hatte ihn fallen gelassen, um den neuen Posten des Polizeibeauftragten sozialdemokratisch zu besetzen. Der 55-Jährige bemühte sich, seine Kritik vor allem am Prozess zu formulieren.
Ich glaube ja, dass es für das Amt schwierig ist, weil natürlich die Frage im Raum steht, warum wird nicht auch rechtzeitig entschieden über solche Fragestellungen? In meiner Behörde habe ich Gott sei Dank überhaupt nicht das Problem festgestellt. Die Zusammenarbeit läuft genauso weiter wie zu Zeitpunkten, als meine Kolleginnen und Kollegen immer damit rechnen mussten, dass ich beim nächsten Gespräch auch noch gegenüber sitze.
Kälber führt übergangsweise höchstens noch bis Anfang Juli die Geschäfte der Bonner Behörde. Die Entscheidung über seine Nachfolge liegt nun de facto bei FDP und Grünen.
Johannes Kuhn berichtete, seit Jahren, seit die AfD erstmals in den Bundestag einzog, schwelt ein Streit. Es geht um die Frage, ob alle Fraktionen Vorsitzende in Ausschüssen stellen, also auch die AfD, oder ob die Mitglieder eines Ausschusses das für ihr Gremium auch anders entscheiden können, also gegen die AfD. Die AfD will diese Vorsitzposten nun vor dem Bundesverfassungsgericht einklagen. Heute wurde darüber verhandelt. Aus Karlsruhe, Gigi Deppe.
Das war in der Geschichte des Bundestages noch nie vorgekommen. Im November 2019 wurde der Vorsitzende des Rechtsausschusses, der AfD-Abgeordnete Stefan Brandner, von den Mitgliedern seines Ausschusses abgewählt. Anlass mehrere Äußerungen des AfD-Politikers, die für die Mehrheit im Ausschuss nicht vereinbar waren mit der Würde des Amtes. Zum Beispiel hatte Brandner das Bundesverdienstkreuz für den AfD-kritischen Sänger Udo Lindenberg als Judaslohn bezeichnet, ein Begriff, der als judenfeindliche Beschimpfung eine lange Tradition hat. In der mündlichen Verhandlung vom Bundesverfassungsgericht berichteten andere Bundestagsabgeordnete, erste Zweifel an der Eignung von Brandner seien schon 2018 bei Treffen mit Juristenverbänden gekommen. Da habe Brandner vor allem über die Position der AfD zur Ehe für alle gesprochen, also im Wesentlichen Pläne seiner Partei dargelegt und keineswegs, wie es seine Aufgabe gewesen wäre, die Gesamtheit aller Ausschussmitglieder vertreten. Johannes Fechner von der SPD fasst Brandners Auftritte so zusammen.
Er hat zum einen statt dem Gebot der Mäßigung entsprechend und auf Kompromisse hinzuwirken, seine Aufgaben als Ausschussvorsitzender missbraucht für Parteipolitik und für rechte Hetze. Das hat dazu geführt, dass wichtige Verbände in der Rechtspolitik sich abgewandt haben. Und deswegen haben wir die Notbremse ziehen müssen und haben die Abwahl durchgeführt.
Stefan Brandner sieht das anders. Er meint, dass seine Abwahl 2019 unzulässig war, genauso wie die Tatsache, dass mittlerweile über alle Ausschussvorsitzende vom jeweiligen Bundestagsausschuss in geheimer Wahl abgestimmt wird.
Das gab es 60 Jahre lang nicht, wurde plötzlich eingeführt und mangels zulässiger Wahl gab es deshalb schon eigentlich aus unserer Sicht keine zulässige Abwahl. Und es kommt ja hinzu, dass die Abwahl in der Geschäftsordnung gar nicht geregelt ist.
Bei dem Verfahren vom Bundesverfassungsgericht geht es nicht nur um die Abwahl von Brandner, sondern auch darum, dass in drei anderen Ausschüssen AfD-Kandidaten keine Mehrheit für den Vorsitz bekamen. Traditionell hätte die Fraktion nach dem früher üblichen Zugriffsrecht entsprechend ihrer Stärke 3 Vorsitze erhalten. Aber da bei allen Ausschüssen inzwischen über alle Vorsitzenden abgestimmt wird, bekam kein AfD-Kandidat den Posten. Die Fraktion macht geltend, ihre Rechte auf gleichberechtigte Teilhabe im Parlament seien verletzt worden. Es ergebe sich aus demokratischen Prinzipien, dass sie einen Ausschussvorsitz bekommen müssten. Johannes Fechner von der SPD hält dem entgegen.
Jede Fraktion hat die Möglichkeit, Vorschläge zu machen, entsprechend ihrem Stärkeverhältnis für bestimmte Ausschüsse, die ihr zustehen. Allerdings können wir natürlich nicht jeden blind wählen, der da vorgeschlagen wird.
Denn sie müssten ja zum Beispiel auch bei verurteilten Straftätern Nein sagen dürfen. Die Verfassungsrichterinnen und Richter fragten immer wieder nach, welche Aufgaben denn ein Ausschussvorsitzender habe, ob er vorrangig moderieren müsse und ob man sich politisch mit dem Amt profilieren könne. Da es zur Frage, wie Ausschussvorsitzende bestimmt werden, noch keine Entscheidung des Gerichts gibt, wird das Urteil, das in einigen Monaten kommt, sicher wichtig für den Alltag des Bundestages.
Gigi Deppe berichtete, Pflegekräfte könnten fachlich mehr leisten, als sie es aktuell dürfen. In Zeiten des Fachkräftemangels eigentlich ein Unding. Bundesgesundheitsminister Lauterbach will das nun ändern, nach dem Motto, wenn Pflegekräfte mehr Kompetenzen bekommen, wird auch ihr Beruf attraktiver. Vera Wolfskämpf.
Pflege kann viel mehr, als sie darf. So beschreibt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach das Problem. Zum Beispiel versorgen Pflegekräfte schwere Wunden, aber ein Arzt muss das erst anweisen. Um den Beruf zu stärken, sollen Pflegefachkräfte mehr Kompetenzen bekommen. Das Ziel für Lauterbach?
Bei der Versorgung von Diabeteserkrankten zum Beispiel, bei Wundheilungsstörungen oder auch bei Demenzversorgung mehr selbstständig zu entscheiden, also ohne ärztliche Weisung zu entscheiden, sodass die Pflege dann tatsächlich auch Aufgaben übernehmen kann, die bisher durch Ärztinnen und Ärzte übernommen werden.
Gut ausgebildete Fachkräfte sollen auch häusliche Krankenpflege oder Hilfsmittel verschreiben können. Christine Vogler, Präsidentin des Deutschen Pflegerats, begrüßt das.
Das dient vor allem den Menschen in diesem Land, der Versorgung in diesem Land. Und das dient auch dem, dass wir tatsächlich in der Zukunft die Menschen in der Pflege halten können.
Auch SPD-Minister Lauterbach hofft, damit mehr junge Menschen für die Pflege zu gewinnen und ausländische Fachkräfte. Denn bisher ist es für sie in anderen Ländern interessanter, wo sie mehr Kompetenzen in der Pflege haben. Die Eckpunkte hat der Gesundheitsminister bereits vorgelegt. Nun soll bis zum Sommer der Gesetzentwurf folgen.
Der irische Premierminister Leo Varadkar hat heute seinen Rücktritt angekündigt und in Irland damit ein politisches Erdbeben ausgelöst. Christoph Prössel.
Leo Varadkar sagte, er habe politische und persönliche Gründe, seinen Rücktritt anzukündigen. In diesem Jahr dürften Parlamentswahlen in Irland anstehen. Varadkar sprach sich für die Fortsetzung des Dreierbündnisses aus, das derzeit regiert. Er sei zu dem Schluss gekommen, dass ein neuer Parteivorsitzender und Ministerpräsident bessere Chancen habe, das bei den nächsten Wahlen zu erreichen. Nach 7 Jahren an der Spitze habe er den Eindruck, nicht mehr die beste Person für diesen Job zu sein. Die Partei Fine Gael muss nun einen neuen Parteivorsitzenden bestimmen, der dann auch Premier wird. Dies soll bereits in den nächsten Wochen geschehen. Varadkar verwies in seiner kurzen Ansprache darauf, dass diese Regierung Irland zur Vollbeschäftigung geführt habe, von einem Haushaltsdefizit zu einem Überschuss. Gleichzeitig habe die Regierung die Gesellschaft gerechter und moderner gemacht mit Blick auf Kinderrechte, die Gleichstellung der Frau und die Rechte der LGBTQ-Gemeinschaft. Varadkar war von 2017 bis 2020 Ministerpräsident und ab 2022. Bei seiner ersten Wahl war er der jüngste Regierungschef und der erste offen homosexuelle Ministerpräsident seines Landes.
Christoph Prössel berichtete, in 86 Tagen beginnt hier in Deutschland die Fußball-Europameisterschaft. Es könnte vielleicht wieder ein Sommermärchen geben. Und dafür hat die Bundesregierung heute eine Voraussetzung geschaffen. Im Sommer darf beim Public Viewing auch nach 22 Uhr gejubelt werden, wenn es was zu bejubeln gibt. Jim Bock-Nitschers.
Es ist möglicherweise ein sehr deutsches Problem, aber das Thema Lärmschutz und Fußball-EM im eigenen Land ist politisch geklärt. Zumindest von Seiten der Bundesregierung. Denn auch die Länder müssen der Ausnahme beim Lärmschutz für Public Viewing noch im Bundesrat zustimmen. Für das zuständige Bundesumweltministerium gab es Handlungsbedarf, denn von den insgesamt 51 EM-Spielen beginnt die Hälfte erst um 21 Uhr. Die Veranstalter bekämen also ein Problem mit dem gesetzlichen Lärmschutz. Mit der nun beschlossenen Verordnung sollen die Kommunen Ausnahmen machen dürfen, und zwar für die gesamte Dauer des vierwöchigen Turniers. Ein Freifahrtschein für alle ist das aber trotzdem nicht. Das Ministerium weist darauf hin, dass Kommunen im Einzelfall immer zwischen dem öffentlichen Interesse am Fußball und dem Schutz der Anwohner abwägen müssen. Bundesumweltministerin Steffi Lemke von den Grünen betont aber, Public Viewing bis in die späten Abendstunden gehöre für viele Fans zur EM dazu. Sie freue sich auf ein tolles Fußballereignis.
Jim Bocknitschers berichtete, und das waren die Informationen am Abend. Im Studio war Theo Gers. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Abend.